ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klimapodcast, in der wir wie gewohnt über Themen rund um den Klimawandel sprechen. Diese Folge steht ganz im Zeichen der anstehenden Bundestagswahl am Sonntag. Wir wollen mal die Wahlprogramme in den Blick nehmen und gucken, was die im Bundestag vertretenen Parteien zum Klimaschutz sagen und welchen Stellenwert der Klimaschutz einnimmt. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell und ich habe mich wie immer verabredet mit Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Dort leitet sie die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Hallo zu Ihnen, Frau Kempfert.
Hallo, Frau Brenner, ich grüße Sie.
Waren Sie schon vorab wählen oder gehen Sie ganz traditionell am Wahlsonntag zur Wahl?
Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Drama, was ich im Moment habe. Ich habe nämlich Briefwahlunterlagen beantragt und die sind leider nicht angekommen. Das ist jetzt tatsächlich ein Problem. Ja, weil eigentlich hat das immer sonst gut funktioniert. Die im Wahlbüro, die sind auch alle ganz nett. Die sagten mir, dass sie das am 10. Februar losgeschickt haben. Das ist sehr schade, ja, sehr schade.
Ich bin gespannt, ob danach der Wahl nochmal irgendwie was zusammengekehrt wird, was da alles potenziell schiefgelaufen ist, weil ich das auch von Leuten, die im Ausland leben, gehört habe, dass das wahnsinnig knapp ist und dass man sich dann überlegen muss, schicke ich es jetzt per Diplomatenpost oder so, damit das noch ankommt. Also ja, das ist alles ein bisschen schwierig im Moment. Ich drücke Ihnen sehr die Daumen, dass es noch ankommt und auch allen anderen, die da irgendwie Probleme mit haben, dass das alles noch pünktlich klappt. Mhm. Unabhängig von dem Wahlsonntag setzen Sie sich ja aber auch ansonsten für die Demokratie und für den Klimaschutz ein, denn Sie waren, habe ich gesehen, wie viele Tausende andere auch zum Klimastreik in Berlin am 14. Februar. Mhm. Und wenn man sich aber mal den Wahlkampf anguckt, die ganzen TV-Duelle, Trielle und Quadrelle gibt es ja auch, da könnte man meinen, der Klimaschutz ist eigentlich ein Randthema, so wenig kommt er davor. Und das beißt sich ja aber ein bisschen mit den Demos, die organisiert werden, zu denen dann wiederum tausende Menschen regelmäßig gehen. Sind Sie enttäuscht darüber, wie wenig Raum der Klimawandel einnimmt im Wahlkampf oder haben Sie damit leider sowieso schon gerechnet?
Nein, also ich finde es total enttäuschend. Ich hätte mir das sehr gewünscht, dass das Thema sehr viel mehr adressiert worden wäre. Also gerade bei diesen ganzen Formaten, die man da ja auch hat, Duelle, Trielle, Quadrelle, wie sie alle heißen, da hätte man zumindest mal ein paar Minuten drauf verwenden können. Es ist ja so gut wie gar nicht abgehandelt worden. Ich glaube nur 2-3 Mal, wenn da in den Wahlarenen Menschen direkt die Politikerinnen gefragt haben. Und das ist natürlich viel zu wenig. Und das finde ich sehr schade. Habe da nicht so mit gerechnet. Ich verstehe das, dass jetzt andere Themen nach oben rücken. Das ist ja immer so. Aber klar, man muss auch darüber reden, über Lösungen und so weiter, aber dass es so einseitig ausgelegt wird, halte ich für ein großes Problem, ja.
Wir wollen ein bisschen Abhilfe schaffen bei diesem Problem und sprechen deswegen jetzt wenige Tage vor der Wahl mal ausführlich über die Wahlprogramme und schauen, was da drin steht zum Klimaschutz und zum Klimawandel. Lassen Sie uns mal beginnen mit einer Übersicht. Ich habe mal geschaut mit dieser Steuerung F Suchfunktion einfach, wie oft kommt das Wort Klimaschutz eigentlich vor in den Parteiprogrammen. Da war erwartungsgemäß, würde ich jetzt fast sagen, die Partei der Grünen ganz weit vorne. Da waren es 32 Mal nach meinem Suchkriterium, die das Wort Klimaschutz erwähnt werden. Also quantitativ sind die Grünen da schon ganz vorne. Das ist erwartbar oder sagt das eigentlich auch nichts aus? Wie würden Sie das einschätzen?
Na, ich finde schon, dass das was aussagt, gerade wenn man sich die Parteien ja auch anguckt und deren Schwerpunktsetzung ist es ja erwartbar. Klar, bei den Grünen, dass es da einen großen Stellenwert einnimmt. Ich finde aber auch, das grüne Parteiprogramm zeichnet sich dadurch aus, dass es eben hier eine wichtige Weichenstellung setzen will in Richtung Energiewende, Ausstieg aus fossilen Energien und auch viele Dinge voranbringen will, die da auch Sinn machen. Und andere Parteien haben das weniger in ihrer Schwerpunktsetzung, auch erwartbar. Aber grundsätzlich gesehen gibt es da natürlich schon große Unterschiede jetzt zwischen den Parteien. Und die Grünen würde ich da auch jetzt weit vorne sehen mit dem Programm für am meisten Klimaschutz, ja.
Und können Sie generell eine Einschätzung abgeben, welchen Stellenwert nimmt der Klimaschutz ein bei den im Bundestag vertretenen Parteien? Weil ich habe auch da gesehen, es geht natürlich wahnsinnig viel um Wirtschaft, auch um Migration. Und Klimaschutz spielt ja auch oft in andere Politikfelder mit rein. Also kann man irgendwie sagen, wie wichtig ist den Parteien der Klimaschutz?
Ja, ich glaube, mit Ihrer Wortzählerei, da kommt man schon recht weit, muss ich sagen. Wenn man sich mal wirklich anguckt, wie oft auch in den anderen Parteiprogrammen das Wort Klimaschutz vorkommt, gibt das schon Aufschluss auch darüber, wie wichtig den Parteien das ist und mit welcher Schwerpunktsetzung die da auch rangegangen sind. Also bei den Linken kommt beispielsweise, wenn ich da richtig gezählt habe, das 23 Mal vor. Mhm. Und bei der SPD irgendwie 12 Mal, bei der Union dann 10 und BSW 4 und AfD, ich glaube, Klimaschutz kommt da eigentlich so gar nicht vor, es sei denn, man hat das irgendwie negativ konnotiert.
Genau,
also inhaltlich kann man da schon Abstufungen sehen und so würde ich es auch tatsächlich fast vom Ranking her sehen, welche Detailtiefe oder wie genau und wie sinnvoll die Programme auch in diesem Bereich sind. Die Grünen erwartbar da auch am meisten Wert drauf legen und auch am detailliertesten und auch am tiefsten reingehend. Aber die Linke hatte auch sehr interessante Aspekte in dem Parteiprogramm zum Thema Klimaschutz. Aber auch die SPD, aber die Union und FDP, die wollen natürlich auch Klimaschutz haben, das nur anders oder legen das anders aus, wie man das erreichen kann. Aber das sind, würde ich mal sagen, die Parteien, die sich zumindest mit dem Thema intensiver auseinandersetzen.
Ja, lassen Sie uns mal genau drauf gucken, wer da was möchte. Wenn man so auf die Vorwahlbefragungen schaut, dann wäre ja rechnerisch, wenn überhaupt, es ist ja gerade eine sehr komplizierte Gemengelage, auch je nachdem, wer in den Bundestag einzieht, verändern sich die Mehrheitsverhältnisse und so. Aber es sieht ja danach aus, als könnte die Union den Anspruch auf den nächsten Kanzler stellen, weil die in allen Umfragen relativ deutlich vorne liegen. Mhm. Und da war in einem der TV-Debatten Friedrich Merz auch gefragt worden, wie er sich das vorstellen könnte, mit wem er regieren möchte. Er sagt, eine GroKo wäre möglich, aber auch Schwarz-Grün. Wir hören mal kurz rein, wie er das gesagt hat. So klang das nämlich.
Ich möchte strategisch erreichen, dass wir mindestens zwei Optionen haben und nur eine brauchen. Aber die Entscheidung liegt bei den Wählerinnen und Wählern in Deutschland, nicht bei Ihnen, nicht bei mir. Das wären dann in diesem Falle, so wie es da steht, möglicherweise die Sozialdemokraten, möglicherweise die Grünen. Bei der FDP habe ich große Zweifel.
Das sagt Friedrich Merz zu einer möglichen Koalition, also möglicherweise Schwarz-Grün. Gäbe es da aus Ihrer Sicht beim Klimaschutz ausreichend Schnittmengen zwischen Union und den Grünen für eine Koalition oder gibt es da Punkte, in denen erbittert gestritten wird?
Ja, also es gibt schon Schnittmengen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien beispielsweise angeht oder überhaupt die Klimaschutzziele, die erreicht werden sollen, obwohl die Union da auch wieder ein paar Abstriche machen will, was das Zieljahr angeht, also statt 2045 irgendwie 2050. Plötzlich sagt, aber das könnte man sicherlich auch in nötigen Schnittmengen zusammenführen, denke ich mal. Schwieriger wird es beim Thema Atomenergie, also da will die Union ja irgendwie irgendwas reaktivieren, aber auch mit Abstrichen muss man sagen, weil ich glaube, die haben auch mit den Betreibern mal gesprochen und die haben denen gesagt, lass das mal, viel zu teuer, schaffen wir nicht, wir sind im Rückbau begriffen, brauchen wir wahnsinnig viel Geld und Änderung des Atomgesetzes und so, das geht alles im Moment nicht, aber das wird sicherlich schwierig, könnte man vermutlich bei der Union drauf verzichten, denke ich mal, also denn die Merkel-Regierung hat ja auch den Atomausstieg sehr weit fortschreiten lassen. Beim Thema Tempolimit gibt es sicherlich keine Einigung, denke ich mal. Ganz problematisch finde ich das Thema Verbrenner aus, in Anführungsstrichen, weil es ist zwar kein Verbrenner aus, denn es geht ja hier um Grenzwerte, die in Europa festgelegt werden, die Autos erreichen sollen, die Emissionsminderungsziele, die dort erreicht werden sollen, die auch erreicht werden müssen, weil wir uns im europäischen Kontext auch auf Emissionsminderungsziele erreicht oder geeinigt haben, gerade was auch die einzelnen Sektorenziele angeht, im Verkehrssektor insbesondere. Da gibt es kein Verbrenner aus, aber die Union sagt ja, das will man alles zurückdrehen. Das hielte ich für schwierig, wüsste auch gar nicht so, wie genau, weil man damit eben den Vereinbarungen ja auch widerspricht, den man da im europäischen Kontext sich dazu verpflichtet hat, nämlich die Emissionsminderungsziele auch in den Sektoren zu erfüllen, sonst müssen wir Strafzahlungen leisten. Also da wird es sicherlich Streit geben oder auch beim sogenannten Heizungsgesetz, also wo ja die Union sehr polemisiert an der Stelle, dass man das alles zurückdrehen will oder abschaffen will, hielt ich für sehr problematisch. Im Übrigen verstehe ich es auch nicht so ganz, weil die Union ja selber im Jahre 2020 ein Heizungsgesetz oder ein Gebäudeenergiegesetz auf den Weg gebracht hat. Das wurde dann zwar angepasst, aber die Union weiß ja auch um die Ziele, wo wir uns so verpflichtet haben. Auch gerade im europäischen Kontext ist ja auch der Gebäudesektor neben dem Verkehrssektor der Sektor, wo wir es erreichen müssen. Und wenn wir da jetzt sehr stark was verändern, dann wird es schwierig. Also da sehe ich die Parteien weit auseinander, aber da ich weiß, dass die Union auch weiß, zu was wir uns da verpflichtet haben, wird es dann vielleicht eine Einigung geben können, rein theoretisch.
Zweite denkbare Option für Herrn Merz und möglicherweise auch rechnerisch, das kommt natürlich wirklich immer dann aufs Endergebnis an, ist eine große Koalition aus Union und SPD. Da hat ja die SPD im letzten Wahlkampf den Klimakanzler versprochen, damit groß plakatiert. Jetzt ist mir so aufgefallen, fallen die eher mit einer großen Deutschlandflagge im Hintergrund auf, nicht gerade mit einem Windrad oder mit einer Sonnenblume, die da die Wahlplakate schmückt. Gibt es im SPD-Programm irgendwas, das Sie richtig überrascht hat mit Blick auf den Klimaschutz, weil es so progressiv, so klar und eindeutig ist?
Nein, also zumindest verpflichten Sie sich auch weiterhin zum Thema Klimaschutz. Das finde ich auch gut, dass Sie da auch im Bereich der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangehen wollen. Also aber auch das Thema Gerechtigkeit adressieren, was ich auch sehr gut finde. Es wird ja völlig vergessen in den ganzen Thematiken und auch Diskussionen, dass es hier auch um soziale Gerechtigkeit gehen muss. Wenn man beispielsweise den ÖPNV stärkt oder auch preiswerter macht mit einem Deutschlandticket, dass da auch insbesondere einkommensschwache Haushalte eher vom Profit können, genauso beim Thema Sozialtarife, die auch im Bereich der Heizung oder Heizungsumstieg gemacht werden sollen. Heizmietmodelle, glaube ich, da spricht die SPD davon. Auch die Beratungen zu Stromsparchecks, diese Dinge sind nach wie vor da und das halte ich auch für sinnvoll. Genauso wie das Klimageld, wo sich ja jetzt die jetzige Regierung eigentlich zu verpflichtet hatte, das auszuzahlen, also pro Kopf oder auch sozial gestaffelt, was die SPD hier vorschlägt, das halte ich auch für sinnvoll, dass man da eben auch gerade Niedrigeinkommensbezieher stärker in den Blick nimmt. Und das finde ich gut. Also endlich adressiert es mal jemand. Die Linke machen das auch sehr stark, aber die SPD eben auch. Das ist sehr gut. Oder dieser Deutschlandfonds, den könnte man auch noch nennen, wo ja eben einige oder auch die Reform der Schuldenbremse dann dafür genutzt werden soll, diesen Deutschlandfonds zu nutzen, um eben auch die Investitionen zu stemmen, die ja mittlerweile sich auftürmen, muss man sagen, in Schulen, Infrastruktur, Digitalisierung, wir sprachen schon drüber. Und diese Dinge, das halte ich auch für sinnvoll. Und alles andere ist so das, was Sie bisher auch vertreten haben.
Die Linkspartei haben Sie angesprochen, besprechen wir auch gleich noch. Vorher ein kurzer Blick auf das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die werden ja immer noch gerne als Blackbox bezeichnet, aber es gibt auch da ganz Konkretes zu lesen zum Klimaschutz. Da steht zum Beispiel im Programm, der Klimawandel ist eine ernste Herausforderung und sie bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen. Muss man ja in diesen Zeiten fast schon lobend erwähnen, weil es eben auch eine große Partei gibt, die das vollkommen anders sieht. Sprechen wir auch noch drüber. Und sie lehnen auch den Neubau konventioneller Atomkraftwerke ab. Das wäre ja erstmal klimapolitisch in ihrem Sinne sozusagen, oder?
Ja, aber gleichzeitig finden Sie ja den Zubau von gerade Windenergie falsch. Das wollen Sie ja irgendwie rückabwickeln. Zwar Solarenergie, dazu bekennen Sie sich, aber das reicht natürlich nicht, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Dann sagen Sie völlig richtig, ja, Neubau von Atomkraftwerken nicht, aber setzen auf Investitionen in Kernfusion und sprechen sich ja auch gegen gesetzlich verabschiedete Kohle- oder auch Gasausstieg aus. Also gerade der Kohleausstieg ist ja eigentlich beschlossen. Wenn man das jetzt wieder rückdrehen will, schafft man die Klimaziele auch nicht. Also da sind so ein paar Dinge drin, die ich problematisch finde, insbesondere aber völlig problematisch, dass man da ja wieder auf fossiles Erdgas, insbesondere aus Russland, setzen will. Aber vielleicht noch ein positiv Aspekt bei dem BSW, was mir aufgefallen ist, das sind diese Sozial-Leasing-Programme für Elektrofahrzeuge oder klimafreundliche Fahrzeuge, so nennen sie das, glaube ich, abgeguckt in Frankreich, die das schon seit einer Weile machen, auch gut funktioniert, auch eine riesige Nachfrage generiert hat. Sowas finde ich gut, das finde ich auch mal innovativ und modern und könnte man auch von anderen Parteien erwarten, fände ich zumindest sinnvoller als andere Ideen, die man da so hat. Ja.
Nord Stream haben Sie auch angesprochen, Gas aus Russland, da wird die Partei sehr deutlich, das steht im Parteiprogramm drin, ich zitiere mal, die Bundesregierung sollte mit Russland verhandeln, um über den verbliebenen Strang der Nord Stream Pipeline wieder günstiges Erdgas zu beziehen. Sie sollte außerdem eine Wiederherstellung der zerstörten Stränge angehen. Also ganz deutlich pro russischer Gaslieferung. Das sehen Sie grundlegend anders, richtig? Ist ja schon oft durchgeklungen.
Ja. Genau, also das sehen wir anders und wir haben ja auch schon seit 2014 in unseren Studien nachgewiesen, dass wir Nord Stream 1 und 2 nicht brauchen. Und man sieht es ja auch im Moment, dass wir sie nicht brauchen, diese Stränge. Und wir uns da unnötig abhängig gemacht haben vom russischen Erdgas mit all den hohen Kosten, die wir aktuell ja noch immer zahlen, auch durch die Wirtschaftskrise. Viele vergessen, dass diese jetzige Wirtschaftskrise, in der wir heute noch drin sind, auch Resultat des dessen ist, dass wir uns eben so abhängig gemacht haben vom russischen Gas, vermeintlich billiges Gas, und dann eben in diese Schwierigkeit hineingelaufen sind, wenn als Russland nicht mehr lieferte, es waren ja auch nicht wir, die das gekappt haben, sondern Russland, beziehungsweise die Sabotage an diesen Pipelines, dass wir damit eben große Probleme hatten. Und jetzt in diesen Krisenzeiten oder Kriegszeiten, in denen wir drin sind, dazu fordern, dass man das reaktivieren will, hielte ich wirklich für fahrlässig. Auch vor dem Hintergrund, dass man ja sagen muss, dass wir gar nicht wissen, ob Russland überhaupt selber liefern will. Das sind ja private, das ist ja ein Eigentum von privaten Unternehmen. Da kann man jetzt auch nicht irgendwas anordnen. Aber ob Russland das selber wieder wollen würde, steht ja auch in den Sternen. Also hielte ich für in der jetzigen Situation, wo wir auch andere Alternativen haben, insbesondere auch die Energiewende, erneuerbare Energien oder im Gebäudebereich auch wirklich wegzugehen, geben vom fossilen Erdgas, das hielte ich für sinnvoller, als sich da wieder in diese gefährliche Situation hineinzubewegen, weil versorgungssicher ist das garantiert nicht, was da gefordert wird. Also hielte ich für sehr problematisch.
Es gibt, und jetzt komme ich zur nächsten Partei, mindestens nämlich eine Gemeinsamkeit zwischen dem BSW und der AfD, und das ist diese Inbetriebnahme von Nord Stream 1 und 2. Und dann lassen wir uns mal auf das Programm der AfD schauen. Die AfD schreibt unter anderem, ich habe mir tatsächlich alle Programme zum Klimawandel mal durchgelesen, es ist sehr erhellend generell. Also man denkt ja mal, ach, das ist so kompliziert und ich verstehe es sowieso nicht. Wenn man sich mal die Zeit nimmt und zumindest unter bestimmten Schlagworten danach guckt und das sich mal durchliest, finde ich, erkennt man sehr grundlegende Unterschiede und wird auch schnell deutlich, wer in welche Richtung geht. Das vielleicht generell mal als Werbung dafür, sich diese Programme wirklich mal anzugucken, genau. Mhm. Nicht nur den Wahl-O-Mat zu machen, der ja aber auch immer gut ist. Also die AfD, die schreibt unter anderem, der Klimawandel sei ein, Zitat, komplexes Phänomen, verursacht durch eine Vielzahl von Faktoren. Die Frage nach dem Anteil des Menschen an diesem ist wissenschaftlich ungeklärt. Und es geht noch weiter, der angebliche wissenschaftliche Konsens des menschengemachten Klimawandels, in Anführungsstrichen, war schon bisher politisch konstruiert. Er fällt mit der jüngst veröffentlichten Ablehnung einer behaupteten Klimakrise durch rund 2000 Fachexperten, darunter zwei Nobelpreisträger, komplett in sich zusammen. So, und da verweist die AfD jetzt in ihrem Wahlprogramm auf eine Homepage, Clientel.org heißt die, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und da ist die Überschrift There is no climate emergency ganz groß drüber geschrieben. Also es gibt keinen Klimanotfall, keine Klimakatastrophe, würde ich das übersetzen. Haben Sie sich die Homepage mal angeguckt und können kurz mal sagen, was ist das für eine Homepage, auf die die AfD da in ihrem Parteiprogramm verweist?
Ja, also es gibt ja viele solcher Homepages, also es ist die übliche Klimawissenschaftsleugnergruppe, die sich da zusammengetan hat, und das muss man hier an der Stelle wirklich sehr deutlich sagen. Man betreibt hier wissenschaftsfeindliche Behauptungen oder sagt eben auch wissenschaftsfeindliche Dinge, die in der Klimawissenschaft in keinster Weise bestätigt sind. Also man führt dann immer angeblich Tausende von Wissenschaftler ins Land, aber in der Klimawissenschaft arbeiten Hunderttausende von Wissenschaftlern, und die zeigen in regelmäßigen Klimaberichten, dass der Klimawandel real ist und auch menschengemacht. Aber es gibt eben diese sogenannten Klimaleugner, und das ist eine Gruppe von diesem Climate Intelligence Foundation, die da in den Niederlanden meines Wissens gegründet wurde, 2019 von einem Geophysiker-Professor Guus Berghout und Journalisten Marcel Krog gegründet wurde, die das behauptet. Aber es gibt in den USA auch zig Klimaskeptiker-Seiten und überall. Also das ist einfach eine Umdeutung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und es gibt da sehr gute Webseiten, wo man sich stattdessen besser informieren sollte, unter Klimafakten beispielsweise oder auch im IPCC, also Intergovernmental Panel of Climate Change, also wo echt die echte Wissenschaft dargestellt wird und nicht das, was hier umgedeutet wird. Und dieses Leugnen, Täuschen, Verzögern, Tarnen und so weiter, Klima oder Zweifel sehen, haben wir hier auch schon öfters mal adressiert. Das ist in dem Parteiprogramm der AfD leider sehr ausgeprägt.
Das heißt, wer jetzt für CO2-Reduzierung und, ich sage mal, klassischen Klimaschutz ist, für den tun sie ja praktisch nichts, oder?
Also nein, im Gegenteil. Sie verharmlosen das und verbreiten Zweifel und Falschinformationen, Desinformationen in diesem Bereich. Und diese Desinformationskampagnen, die kennen wir schon sehr lange, schon seit Jahrzehnten. Und da findet man nichts, was jetzt wirklich in Richtung Klimaschutz geht. Mich stört auch wirklich daran diese ausgeprägte Wissenschaftsfeindlichkeit, die sowohl bei Corona als auch bei Klimaleugnern ja so stark zugegen tritt und leider Einzug findet in die Parlamente auch weltweit, auch leider in den USA derzeit. Das ist alles identisch, was da stattfindet von den Programmen her, hat aber mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen nichts zu tun. Ja, und das muss man einfach wissen. Also wenn man Klimaschutz ernst nimmt, und das sollten wir alle, und da werbe ich auch sehr stark dafür, sich einfach mit der echten Wissenschaft auseinanderzusetzen. Da kann man auch diskutieren, was ein richtiger Weg ist oder was die Menschen wirklich dort umtreibt. Und wir dürfen nicht vergessen, die extremen Klimaereignisse nehmen immer weiter zu. Und wenn wir denen glauben, die behaupten, das gibt es alles nicht, dann wird es immer katastrophaler. Und deswegen wäre es wichtig, man würde auch in den Parteien das ernst nehmen und da entsprechend Lösungen erarbeiten. Das tut die AfD leider nicht.
Also wenn man das Programm der AfD liest, wird man auch, finde ich, bei vielen Sätzen sehr stutzig. Da fallen dann auch Sätze wie: Windenergieanlagen stellen grundsätzlich eine Gefährdung für Pflanzen und Tiere sowie eine Beeinträchtigung der Gesundheit und der Lebensqualität der Menschen dar. Oder?
Das ist Quatsch. Also das muss
ja,
man
also es gibt
sagen.
Wirklich ja viele Studien, die genau das eben widerlegen. Genau. Oder auch währenddessen sollen der breiten Masse wohlverdiente Annehmlichkeiten wie Urlaubsflüge und bezahlbare Autos genommen werden. Nein. Also ich glaube, es gibt nicht eine Partei, die Urlaubsflüge grundsätzlich verbieten will oder bezahlbare Autos den Leuten wegnehmen möchte.
Nein, im Gegenteil. Wir haben ja hier schon in einer unserer ersten Folgen über Urlaubsflüge gesprochen, wo es darum geht, dass man auch klimafreundlich reisen kann. Also man kann auch fliegen, kann Ausgleichen schaffen oder jetzt auch in der Zukunft eben klimafreundliche Treibstoffe nutzen. Also da gibt es an Lösungen genug. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die AfD sich dafür einsetzen würde, dass da mehr Bewegung reinkommt, beispielsweise für klimafreundliches Reisen. Da sind ja alle immer hinlänglich vage. Aber das Ganze dazu behaupten, einfach Dinge zu behaupten, die gar nicht stimmen, das halte ich für hochproblematisch.
Dann kommen wir mal zur Linkspartei und ihrem Parteiprogramm zum Klimaschutz. Das Wort kommt 23 Mal vor, ist damit also nach den Grünen am zweithäufigsten. Und da sind auch viele konkrete Schlagworte zu finden. Kohleausstieg bis 2030, kein Zurück zur Atomenergie. Wo sehen Sie die Linke beim Thema Klimaschutz? Wie setzen die das um?
Ja, die setzen das gut um. Die haben viele gute Ansätze. Also direkt nach den Grünen finde ich auch sehr ambitioniert, die sich da sehr hineinbewegen und neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien oder was Sie eben schon genannt haben, die fossilen Ausstiegsziele, auch für die Gasinfrastruktur werden Stilllegungslösungen vorgeschlagen. Was mich aber wirklich sehr überzeugt, und dafür steht die Linke, denke ich auch, geht es um das Thema soziale Gerechtigkeit. Also das fängt bei der Verkehrsvermeidung an oder ÖPNV, der gestärkt werden soll. Der soll jetzt ja ganz billig gemacht werden, gemacht werden, ob das so geht, wird man sehen. Aber trotzdem halte ich es für sinnvoll, dass man endlich sich mal um die Menschen kümmert, die es nicht so dicke im Portemonnaie haben, dass nämlich die Heizkosten sozial gestaffelt werden sollen, Sperren sollen verboten werden, es soll auch so Fonds eingerichtet werden für Notlagen bei Zahlungsunfähigkeit. Dann soll man den Menschen helfen für erneuerbare Heizungen, dass da bis zu 82% der Kosten übernommen werden soll. Also da sind viele jetzt soziale Gerechtigkeitsthemen drin, die ich gut finde, dass es endlich mal adressiert wird. Was davon am Ende umsetzbar ist, das wird man jetzt immer sehen, aber das zumindest zu thematisieren, auch in anderen Bereichen, halte ich für sehr sinnvoll, nämlich diese Beteiligung, Teilhabe, da geht es auch um Bürgerinnenräte oder Sozialräte für Strukturwandel, aber auch für Industrie haben sie Themen, die sie da einbringen mit Antriebs- und Treibstoffwenden oder eben auch das Stromnetz, was sie adressieren. Grüner Wasserstoff, also sehr, sehr fundiert und sehr umfassend. Zum Teil hätte ich das gar nicht so vermutet jetzt von einer Partei der Linken, aber die haben sich da sehr hineingekniet in diese ganze Thematik.
Ich hatte noch gelesen, die Versorgungsnetze will die Linke in staatlicher Hand überführen. Ist das eine gute Idee?
Naja, also Ähnliches findet man im Übrigen auch bei der BSW, interessanterweise, wo ja auch Monopole zerschlagen werden sollen. Aber teilweise macht es Sinn, das in staatliche Hand zu geben. Wir sehen ja, dass wir Probleme haben, was jetzt zum Beispiel auch bei dem Gasnetzstilllegung angeht oder manche Regionen wie Hamburg, die auch ihr Stromnetz zurückgekauft haben, wo die Konzessionen auslaufen, wo manches Vorteile hat, manches aber auch nicht. Das grundsätzlich zu fordern, passt zum Thema der Linken. Überall macht es sicherlich nicht nicht so Sinn, weil es gibt auch effiziente Unternehmen, die auch kommunale Unternehmen, die eben auch sich da gut positionieren können. Das muss nicht alles nur in staatlicher Hand sein. Das kann schon auch funktionieren, wenn man es gut reguliert und auch gut in Rahmenbedingungen setzt, dass eben auch das private Kapital genutzt werden kann. Das muss nicht alles nur öffentlich sein, weil wir haben ja eh Geldnot an allen Ecken und Enden. So. Also insofern geht es immer darum, das gut zu regulieren.
Ja, man sieht bei der Deutschen Bahn, was passiert, wenn das in staatlicher Hand liegt, oder? Also wenn.
Ja, und nicht genügend ausgegeben wird. Ja, genau. Also es gibt da auch bei der Bahn sicherlich Ineffizienzen. Genau. Also nicht jedes öffentliche Unternehmen ist automatisch gut. Da finden wir viele, viele Beispiele, wo das gut läuft oder wo es aber auch gar nicht gut läuft. Also insofern geht es immer darum, dass man das gut ausgestaltet. Und bei der Bahn haben wir sicherlich viel Nachholbedarfe, ja.
Die Linkspartei ist, finde ich, bei der Atomenergie auch sehr konkret geworden. Also der Ausstieg ist klar und sie schreiben aber außerdem, wir wollen den Ausstieg aus der Atomkraft im Grundgesetz festschreiben und wir wollen umfassende Mitsprache und Klagerechte in allen Phasen des Endlagersuchverfahrens. Da, glaube ich, ist tatsächlich einmalig, das habe ich in keinem anderen Wahlprogramm gesehen. Ist das ein guter Weg? Also es klingt erstmal sehr einleuchtend, aber ist das ein guter Weg, um für Akzeptanz bei dieser Endlagersuche zu sorgen, weil man weiß, ich kann mich da einbringen, notfalls mit einer Klage?
Ja, also grundsätzlich finde ich, ist erstmal einen interessanten Vorschlag. Endlich mal auch das wird thematisiert. Das vermutet man ja gar nicht so. Aber es wird ein Thema sein, was uns noch ewig, Jahrzehnte und fast ein Jahrhundert beschäftigen wird, wo die Menschen früher oder später immer klagen werden. Und wenn man da mehr Mitsprache bekommt oder Möglichkeiten bekommt, das stärker auch gemeinsam zu adressieren und auch Wege findet, das eben nicht über die Köpfe der Bürgerinnen hinweg zu machen, kann das auch ein Weg sein. Man versucht es ja jetzt auch in den jetzigen Verfahren, das stärker zu adressieren, aber es ist enorm schwierig. Ich finde es einen interessanten Vorschlag, müsste man mal durchdeklinieren, was das bedeutet. Aber grundsätzlich da die Menschen mit einzubinden und sie da nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, ist sinnvoll. Die Atomenergie wird uns ja noch Jahrzehnte begleiten. Also Atomausstieg haben wir ja noch lange nicht, nur die energetische oder Energie wird da davon, oder Strom wird davon nicht mehr produziert, aber es wird uns noch Jahrzehnte begleiten, ja.
Ich glaube, Stand jetzt könnte die Suche 2074 abgeschlossen sein, hatte ich in dem Zusammenhang gelesen.
Hat man sich also zumindest vorgenommen. Und wenn man sich schon mal solche Zeiträume vornimmt, weiß man, um was es hier geht. Ne?
Das ist natürlich auch dann so gesehen politisch clever von den anderen Parteien, sich damit jetzt noch gar nicht zu befassen, weil was weiß ich, was bis dahin ist. Insofern mutig von der Linkspartei, dass sie das gleich aufgreift. Die haben ja allerdings auch Stand jetzt wenig Aussicht auf Regierungsbeteiligung. Also die können erstmal sehr, sehr viel fordern, weil sie wahrscheinlich ja nicht in Regierungsverantwortung kommen. Das muss man auch mal
wissen. Interessant, genau. Es ist ja nichts jetzt völlig aus der Luft gegriffen, so was sie da fordern, sondern interessant und sich da auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten von Themen, die sich andere gar nicht mehr anzusprechen trauen. So. Also das finde ich an der Stelle zumindest sympathischer, als das alles vollständig abzulehnen.
Und Stichwort mögliche Regierungsbeteiligung. Eine Partei fehlt noch, die FDP. Die schwankt so ein bisschen oder kratzt so ein bisschen an der 5%-Hürde. Mal sehen, ob sie in den Bundestag einziehen oder nicht. Das Wort Endlagersuche kommt da auch nicht vor im Parteiprogramm. Nee. Was sie aber nicht davon abhält, sich trotzdem deutlich eigentlich zur Atomenergie zu positionieren, finde ich. Auch da habe ich mal nach der Atomkraft zum Beispiel gesucht. Und das schreiben sie. Wir freie Demokraten wollen die Nutzung klimafreundlicher Zukunftstechnologien wie Kernfusion und sicherer Kernkraftwerke ohne Subventionen ermöglichen. Das deutsche Atomrecht wollen wir von ideologischem Ballast befreien. Unser Ziel ist, dass Kernkraftwerke der neuen Generation rechtssicher gebaut werden können. Wir wollen die wieder in Betriebnahme der vorhandenen Kernkraftwerke rechtlich ermöglichen und die Entscheidung darüber den Betreibern überlassen. Das kann ich mir schon vorstellen, was Sie antworten werden, Frau Kempfert, aber was werden denn die Betreiber dazu sagen?
Sie haben sich ja auch schon geäußert. Die haben sich ja geäußert und gesagt, um Gottes Willen, lass das jetzt mal. Wir wollen da nicht ständig wieder mit reingezogen werden. Die sind zum Teil im Rückbau. Technisch ist das so gut wie gar nicht mehr möglich. Deswegen hat die FDP auch so eine Formulierung gewählt. Sonst hätte sie das ganz anders gewählt. Ich hatte ja vorhin schon bei der CDU gesagt, dass die da vermutlich mit den Betreibern gesprochen haben und die haben abgewunken. Also das sehe ich als eher nicht machbar und auch nicht umsetzbar. Die Atomenergie wird nicht rückabgewickelt, also dass man da jetzt diese Atommeiler da wieder ins System bringt, das sehe ich eher nicht. Das Atomgesetz müsste dafür tatsächlich geändert werden, aber auch Brennstäbe gekauft werden. Die Betreiber müssten wieder dazu gezwungen werden, mit viel Geld vermutlich, dass sie das überhaupt alles wieder in Betrieb nehmen. Das ist alles viel zu teuer und auch nicht machbar. Das habe ich bei der CDU auch schon gesagt. Aber inhaltlich interessant, und da gibt es eine Überschneidung auch zur CDU, ist jenseits auch mit der Atomenergie, die was, also, oder vielleicht noch ein Satz auch zu diesen neuen Reaktoren, Small Modular Reactors, dazu haben wir auch eine Studie gemacht, andere auch. Das ist auch reine PowerPoint-Technologie im jetzigen Stadium. Es wird vielleicht eins in China gebaut, man weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, so direkt, aber weit jenseits dessen, dass es überhaupt umsetzbar ist, man muss Jahrzehnte weiter forschen. Eine Technik aus dem letzten Jahrhundert, also aus den 50er Jahren, U-Boot-Technik, woher man das kennt, aber man hat sich zu Recht eben für große Reaktoren entschieden, um eben überhaupt die Kosteneffekte zu erzielen, weil solche Anlagen zu bauen ist enorm teuer. Je größer sie sind, desto geringer können die Kosten sein, aber auch bei denen, bei den Neubauprojekten in England oder Finnland sieht man ja, es gigantische Größenordnungen sind, um die es hier geht, da könnten wir die gesamte Energiewende fast für finanzieren, für einen Reaktor, und das muss dann umfassend subventioniert werden, und diese neuen Reaktoren werden nicht wirklich billiger werden können, sie müssen erst erforscht werden, diese Jahrzehnte Zeit haben wir im Moment gar nicht, sondern da sollten wir besser die Energiewende umsetzen und als Lösung anzubieten, ist einfach sehr, sehr weit weg, da wird einfach nicht mit wissenschaftlichen Fakten gearbeitet. Ich würde aber gerne noch einen Satz sagen zu dieser inhaltlichen Überschneidung auch zur CDU mit den CO2-Preisen. Das ist ja ein Thema, was ja immer wieder Thema gesagt wird. Wir wollen den Klimaschutz über CO2-Preise regeln. Das muss man einmal erklären. Das bedeutet eben, dass fossile Energien teuer werden. Das passiert ja im Moment sowieso schon, aber ab 2027 auch für Gebäudeenergie und auch für den Verkehrssektor, das heißt Benzin- und Heizpreise steigen. Und wenn man das jetzt nur diese Klimaziele über den CO2-Preis machen wollen würde, und das zeigen zig Studien, die CO2-Preise massiv nach oben gehen. Also im Heizsektor, es hat jetzt jüngst auch eine Studie des Paritätischen da nochmal, Öko-Institut gezeigt, über 500 Euro pro Tonne CO2. Im Verkehrssektor würde es auch eine deutliche Spritpreissteigerung nach sich ziehen. Heizkosten würden explodieren, und das muss man den Leuten auch mal sagen. Die wollen zwar dann Klimageld auszahlen, aber das reicht ja dann hinten und vorne nicht. Und einkommensschwache Haushalte würden überproportional benachteiligt werden. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass wenn man die so stark benachteiligt und nicht ausgleicht, dass es dann tatsächlich zu sozialen Ungleichheiten kommt. Das ist sehr sozial ungerecht und es wird nicht erläutert. Und das finde ich schade immer an der Stelle, wenn man immer sagt, wir machen das alles über den CO2-Preis, wird es ja nicht nur für Haushalte teurer, sondern auch für Unternehmen. Die wollen das ja dann auch nicht. Und dann wird man sehr schnell wieder deckeln und Preise deckeln, Stichwort Tankrabatt. Das ist so ein bisschen so eine Politik, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das ist so ein bisschen schade an der Stelle. Also das fällt mir zumindest auf, dass das vielleicht missverstanden werden kann.
Und ist Ihnen auch irgendwas Positives aufgefallen bei der FDP mit Blick auf den Klimaschutz? Denn Sie sehen sich ja selbst als eine sehr innovative Partei, ohne Denkverbote, ohne Verbote generell, sondern irgendwie Innovationen stärken, neue Geschichten voranbringen und so weiter, Digitalisierung voranbringen. Also gibt es da was, wo Sie sagen, das ist eine gute Idee und das sehe ich bei keiner anderen Partei, damit voranzukommen?
Also nein, nichts, was ich jetzt nicht bei anderen gesehen hätte, was jetzt so herausragend wäre. Aber Digitalisierung ist sicherlich etwas, was enorm wichtig ist und auch sehr, sehr, sollte auch wirklich adressiert werden. Und da sehe ich aber auch schon lange die FDP als eine wichtige Partei, die Innovation und Digitalisierung mal stärker nach vorne bringt. Insbesondere auch für kleinere Unternehmen, Mittelstand oder auch Selbstständige. Das sagen sie zwar immer, aber ihr Programm spricht nicht wirklich diese Logik dahinter. Und auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, das soll ja alles ohne Subventionen stattfinden und so. Das klingt immer alles sehr gut, aber dafür bräuchte man wirklich einen Rahmen, der das dann auch ermöglicht. Und den sehe ich da eher weniger. Also es klingt immer sehr nach, also diese Technologieoffenheit ist ja immer so, man will alte Technologien möglichst lange offen halten. Also da will man ja auch das Verbrenner aus nicht und Heizenergie soll alles so bleiben, wie es ist. Und das ist natürlich problematisch. Und da sehe ich jetzt nicht wirklich Vorteile.
Und wenn wir mal, jetzt haben wir alle im Bundestag vertretenen Parteien so grob zusammengefasst, wenn wir mal einen Strich drunter ziehen, würden Sie einem der Programme nur mit Blick auf den Klimaschutz, man macht ja seine Wahl möglicherweise auch von anderen Faktoren abhängig, je nachdem, was einem wie wichtig ist, aber nur mit Blick auf die Klimaschutzpolitik, würden Sie da die Schulnote sehr gut verteilen oder gibt es überall Abstriche?
Also es gibt mehr oder weniger überall Abstriche, also richtig, richtig gut. Also die Note 1 können vielleicht nur ein bisschen die Grünen erreichen und die Linke auch noch 1 minus, aber alle anderen fallen da doch weit zurück. Selbst auch die SPD, die zwar vieles da ganz gut auch anstrebt, aber die Klimaschutzziele würde man damit nicht erreichen. Also Schulnoten sind da jetzt nicht die besten unbedingt zu vergeben, aber dennoch, zumindest wird das Thema Klimaschutz in dem Wahlprogramm adressiert, was mich im Moment ja schon freut, weil wir haben ja eingangs schon besprochen, es findet ja in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr statt. Und das ist natürlich schon wichtig, dass das überhaupt adressiert wird.
Ja, und wie gesagt, wenn man sich mal die Mühe macht und da mal nachsucht und durchliest, kommen sehr deutliche Unterschiede. Ich habe auch irgendwo gelesen, nirgends sonst unterscheiden sich die Parteien so stark wie beim Thema Klimaschutz. Ja, ist ja auch interessant, wenn man sich da wirklich so die Abgrenzungen auch untereinander sehr deutlich werden.
Genau, und da empfehle ich auch wirklich jedem, das einfach durchzulesen und zu sehen, was ist einem da persönlich wichtig und so. Aber das Thema Klimaschutz würde ich an dieser Stelle schon gerne für werben, ohne dass ich für einzelne Parteien werben will, das doch ernst zu nehmen und uns da gemeinsam auch die besten Lösungen für einfallen zu lassen und dafür brauchen wir die Parteien und dann auch wirklich wählen zu gehen und das Thema Klimaschutz ja auch mit in die Abstimmung, zumindest im Hinterkopf zu haben, das auch mit zu thematisieren.
Ja, insofern noch mal wichtiger, dass das bei Ihnen mit der Wahl noch klappt. Ich hoffe, es funktioniert.
Ja, ich fürchte nicht, ja. Ich bin da sehr pessimistisch an der Stelle, obwohl ich ja immer Grundoptimistin bin. Aber vielleicht kommt es ja noch.
Mal sehen. Ja, vielleicht, genau. Damit sind wir inhaltlich für diese Folge schon am Ende. Wir haben jetzt sozusagen keine Hörerfrage noch mit reingenommen, weil es einfach sehr viel, glaube ich, ist und auch sehr, sehr komplex. Aber es kam mehrmals eine Mail, ob wir das nicht besprechen können. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass es kurz vor der Wahl doch eine gute Gelegenheit und sind diesen Wünschen gerne nachgekommen. Ich würde gerne zum Schluss, wie wir das immer so machen, noch einen anderen Podcast bewerben von Kolleginnen und Kollegen aus der ARD und zwar diesmal vom Norddeutschen Rundfunk, vom NDR. Die haben den Podcast Mein Einsatz und da geht es um die Freiwillige Feuerwehr. Und ich glaube, das ist auch deswegen gut, weil man ja auch mal abseits der großen Politik sich Dinge vielleicht anhören kann und muss, um mal so ein bisschen abzuschalten und auf andere Themen zu gucken. Und da wird sehr deutlich, ohne die Freiwillige Feuerwehr sehen wir sehr alt aus als Gesellschaft, weil es nämlich nur in Großstädten natürlich Berufsfeuerwehren gibt. Überall sonst kommen Freiwillige, wenn es brennt. Und die retten dann Leben in ihrer Freizeit, kann man sagen, und müssen sich trotzdem, das ist hochdramatisch, immer wieder anpöbeln lassen und Anfeindungen über sich ergehen lassen. Und die Geschichten, die sie bei diesen Einsätzen erleben, die hinterlassen natürlich auch Spuren, brennen sich dann auch Jahre später noch ins Gedächtnis ein. Und genau darum geht's in dem Podcast Mein Einsatz, geht jetzt in die zweite Staffel. Und da sprechen die Hosts, genau, die Hosts Torben Hildebrandt und Theresa Balzer sprechen nämlich mit Feuerwehrleuten selbst über diese Einsätze, was da im Gedächtnis geblieben ist. Und es gibt auch noch Tipps zu Rauchmeldern, Feuerlöschern für zu Hause. Und es gibt eine Antwort auf die Frage, muss ich eigentlich den Stecker ziehen, wenn ich in den Urlaub fahre? Das hat mein Opa immer gemacht. Ich habe mich immer geärgert, weil damals dann die Radiosender immer nicht mehr einprogrammiert waren. Aber er war nicht davon abzubringen. Insofern höre ich vielleicht mal rein und werde feststellen, ob er recht hatte.
Ja, gute Idee, genau. Ja,
gibt es eine ARD-Audiothek?
Ja, gut. Werde ich auch gerne reinhören. Ich höre immer gerne rein. Ich glaube, das kommt noch aus der Zeit, wo man immer Angst hatte, dass so Stromschläge dann kommen können, dass irgendwie dann eben zu Feuer auch kommen kann, ne? Ohne Blitzableiter.
Er meinte es nur gut.
Ich denke auch, ja, auf jeden Fall.
Damit sind wir am Ende für diese Ausgabe von Kempferts Klimapodcast. Diesem Wahlspezial vor der Bundestagswahl. Die nächste Folge gibt es dann mit Markus Schödel am 5. März. Vielleicht sind wir da schon ein bisschen schlauer, was eine mögliche Koalition angeht, wer mit wem eine Mehrheit hätte. Wer bis dahin Fragen hat an Frau Professorin Kempfert oder auch Kritik und Hinweise zu unseren Folgen, der kann gerne schreiben an klimapodcast@mdraktuell.de. Ihnen wünsche ich jetzt eine schöne Woche, Frau Kempfert. Drücke die Daumen für die Wahlunterlagen und wünsche
Dankeschön.
Dann auch einen spannenden Wahlsonntag, aber vielleicht auch nicht zu spannend.
Nein, genau, nicht zu spannend, genau. Und wünsche Ihnen auch, danke Ihnen auch und wünsche allen eine gute Wahl. Und in 2 Wochen wissen wir dann mehr, hoffentlich.
Genau.
Dankeschön.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.